Seltsame Jäger tragen ihre Beute in einen gotischen Turm hinein. Ein lebendiges Schwein, ein Huhn, ein Hummer, Würste. Einer trägt Weinflaschen unter dem Arm, ein anderer hat Löffel und Gabel wie Bajonette auf den Rücken gespannt. Von oben, aus den Fenstern und Schießscharten, sieht man die übersatten Speien und defekieren, um Platz für mehr Völlerei zu schaffen. Diesen James Ensor schenkte Sibylle mir auf ihrem Sterbebett. Als ich sie kennenlernte, sie war meine Nachbarin, war sie schon von ihrer Krankheit gezeichnet. Wie zufällig erlebte ich ein paar ihrer letzten Stationen als Zeuge mit. Die letzte öffentliche Lesung, Sibylle war Schriftstellerin, das letzte Abendessen in einer größeren Runde, wo zwei Freunde so aneinander gerieten, dass die Fetzen flogen, was Sibylle herzlich amüsierte. Manchmal dachte ich, sie hält mit ihren scharfen, durchdringenden Blicken, mit ihrer heiteren Hinterlist die Fäden des Geschehens in der Hand. Ihr Geist, der wirklich sprühte, verließ sie zuletzt. Ihr Körper verriet sie viel früher, multiple Sklerose, und bereitete ihr Schmerzen, die so unerträglich wurden, dass Sibylle einen assistierten Suizid für sich erwirkte. Ich wusste also schon, es würde meine letzte Begegnung mit ihr sein, als Sibylle mir den Ensor schenkte. Der lehnte in ihrem Wohnzimmer, wo das Krankenbett vor dem großen Schreibtisch aufgestellt war, auf einem Bücherregal. Er war, wie die meisten Bilder, schon von der Wand genommen. Obwohl Sibylle noch in ihrer Wohnung war und auch in ihrer Wohnung sterben würde, hatte sie begonnen, ihren Hausstand aufzulösen. Die Liebe zu Ensor teilten wir. Sibylle hatte über Ensor geschrieben, Essays, Katalogbeiträge. So verbrachten wir unsere letzte Begegnung damit, über seine Kunst zu sprechen. Am Ende meinte sie, Fritz, ich möchte, dass du den Ensor mitnimmst, ich schenke ihn dir. Für einen Augenblick wusste ich nicht, ob ich ein so wertvolles Geschenk annehmen könnte. Aber Sibylle sah mich verschmitzt an und fragte an die Götter gewandt, wird er einem solchen Geschenk auch gerecht werden? Da wusste ich, dass es mir erlaubt war, ihn mitzunehmen. Es ist merkwürdig. Die Aura dessen, was gestorbene Hände geschaffen haben. Die Spur des Genius auf einem Blatt Papier. James Ensor 1896. So hat er die Radierung mit Bleistift signiert. Ich hing sie in meiner Wohnung auf, Sibylle hatte sie sehr schön rahmen lassen und spürte die Anwesenheit der Geschichte. Als sei auch ich wirklich ein Teil von ihr. Wenn ich am Schreibtisch saß und zeichnete, spürte ich Ensors feine Zeichnung im Rücken und zeichnete selbst feiner, subtiler. Es war, als gingen Strahlen aus von diesem einfach heiter bösen Blatt, das so viel mehr enthielt, als der erste Blick vermuten ließ. Und ich stellte mir Ensor vor, wie er da saß, in seiner berühmten Wohnung in Ostende, angefüllt mit Bildern, Masken, Möbeln, oder in der Werkstatt des Druckers, den Geruch von Druckfarbe und Petroleum in der Luft, und mein Blatt signierte, beiläufig. Und ich stellte mir seine Hände vor dabei. Ein paar Tage später kamen die Anrufe und die Nachrichten. Sibylles Freundinnen, die, da sie kinderlos war, ihr Erbe verwalteten, meldeten sich bei mir. Der Ensor, sagten sie, sei längst einer von ihnen versprochen worden. Und es sei ungeheuerlich, was sich am Bett einer Todkranken abgespielt hatte. Ich war verwirrt. Sibylle war mir ganz klar vorgekommen und wir hatten so lange über Ensor und seine Radierung gesprochen, dass mir nie der Gedanke gekommen wäre, ich hätte ihre Verwirrung und Krankheit ausgenutzt, um mir ein Erbe zu erschleichen, das mir nicht zustand. Der Notar würde sich bei mir melden, hieß es. Auch testamentarisch sei der Ensor längst erfasst. Rechtliche Schritte würden folgen. Ich erkundigte mich selbst bei einem Notar, einem anderen Nachbarn, doch für ihn stand fest, dass die Schenkung eines Menschen, der nicht gerichtlich entmündigt wurde, nicht anfechtbar ist. Die Krankheit mag Sibylles Entscheidung beeinflusst haben, aber sie hat ihr nicht die Freiheit zu ihr genommen. Im Gegenteil, die Frau des Notars, eine Rechtsanwältin, die selbst unter Multiple Sklerose leidet, wurde fast zornig. Sibylles Freundinnen missbrauchten die Krankheit in ihren Augen, um sich über Sibylles Willen hinwegzusetzen. Auch die Freundinnen müssen sich rechtlich beraten lassen haben, denn ihr Ton wandelte sich. Keine entrüsteten Forderungen, sondern inständige Bitten, diese Situation doch irgendwie zu lösen. Sibylle war noch am Leben, aber ich wurde gebeten, sie ja nicht zu involvieren. Einerseits leuchtete es mir ein, dass man die sterbende Sibylle nicht mit Kleinigkeiten behelligt. Andererseits machte es mich stutzig. Da ich wusste, dass ich Sibylles Entscheidung folgen würde, schien es mir weder kompliziert noch unangemessen zu sein, sie zu fragen, wer den Ensor erhalten sollte. Der Termin ihres Todes hatte sich verschoben. Es gab irgendeine technische oder juristische Komplikation. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ein Datum für seinen Tod zu wissen, das dann verschoben wird. Jedenfalls ging ich Sibylle doch noch einmal besuchen. Wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, würde ich sie nach dem Enzor fragen. Als ich hereinkam, waren auch andere Freunde von ihr da. Ein höflicher älterer Herr, ein Studienfreund Sibylles, auch Schriftsteller. Sibylle aber war tatsächlich total verwirrt. Sie verwechselte den Tag und die Stunde. Ich verabschiedete mich bald wieder und wusste, dass ich den Enzor nicht behalten würde. Den Damen, die sich um das Erbe ihrer sterbenden Freundin gezankt hatten, wie die Skelette auf manchen von Enzors Bildern um einen Fisch oder einen Erhängten, wollte ich den Enzor aber nicht aushändigen. Es hätte sich nicht richtig angefühlt. Denn wo war Sibylles Wille wirklich? Mir schien, als wäre der Enzor nun seinen eigenen Weg gegangen, als hätte er sich zwischen den Klippen von Freundschaft, Trauer, Gier und Verlust hindurchgeschifft in einen Raum, in dem man nur sich selbst gehörte. So kam die Idee auf, Eulen nach Athen zu tragen. In der Zwischenzeit war Sibylle gestorben. Ich nahm an der Beerdigung teil und sah manche ihrer Freundinnen zum ersten Mal. Sie vergossen Tränen am Grab und mich ergriff viel Mitgefühl. Natürlich kannten sie Sibylle länger und besser als ich. Aber ich hatte immer eine tiefe Verbundenheit mit ihr gespürt. Und wären wir nicht auch alte Freunde geworden, wenn Sibylle länger gelebt hätte? Der Enzor befindet sich jetzt in der Sammlung des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, als Schenkung in Andenken an Sibylle. Dem haben die Freundinnen zugestimmt. Als der Abend vor der Übergabe im Museum gekommen war, nahm ich den Enzor wieder von meiner Wand. Die Leerstelle schmerzte. Und für einen Augenblick bereute ich, meinem eigenen Verlangen nicht nachgegeben zu haben. Den Enzor hätte ich selbst niemals fortgegeben, ich hätte ihn selbst einmal vererben können. Ich stemmte den schönen Rahmen auf, den Sibylle hatte anfertigen lassen, nahm das Blatt heraus und zeichnete es mit Feder und Tusche ab. Dann setzte ich meine Kopie wieder in den Rahmen ein und hängte ihn an meine Wand. In einer Grafikmappe brachte ich Enzors Radierung am nächsten Morgen ins Kupferstichkabinett.